Ja, für die heute nicht da waren beim Workshop, mein Name ist Christian Reschke, das ist mein Freund Henrik Jacobi, wir sind aus Hamburg zu Gast, wir freuen uns total, wir sind zum zweiten Mal hier, wir waren letzten Januar auch hier. Ich finde es eine tolle Gemeinde hier, wenn ich in Geier wohnen würde, würde ich in eure Gemeinde gehen. Und genau, wir haben heute über das Thema Gebet als Begegnung geredet, so. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir geschaffen sind zu einer Begegnung mit Gott. Gott hat uns nicht in erster Linie geschaffen, damit wir eine himmlische To-Do-Liste erfüllen in diesem Leben, Aufgaben abhaken, sondern als Gegenüber, um uns als Gegenüber zu haben. Genau wie wir nicht unsere Kinder kriegen, damit sie irgendwie diese Welt in Ordnung bringen, so, sondern um Beziehung mit ihnen zu leben und um ihnen unsere Liebe zu schenken. So, genauso hat Gott uns auch. Yeah. So. Deswegen in diese Welt gestellt. So. Ich möchte ein bisschen zu euch als Gemeinde heute Abend reden und ich möchte über den großen Zerstreuer sprechen. So. Und wer der große Zerstreuer ist, das wirst du im Laufe vielleicht von dem, was ich sage, feststellen. Und es ist vielleicht jemand anders, als du jetzt gerade denkst. Genau. Ich finde es total spannend, die Geschichte Gottes mit den Menschen mal chronologisch anzugucken. So. Oft sind wir ja sehr im Moment verhaftet. So, wir sehen irgendwie Deutschland 2014 oder so. Und wir haben so einen Blick, der relativ eingeschränkt ist. Und es lohnt sich mal, ganz weit zurückzugucken. So. Und zu schauen, warum existiert überhaupt die Menschheit? Was ist der große Plan? So. Wir stellen fest, dass der Mensch kein Zufallsprodukt ist, sondern Gott sich willentlich entschließt, Menschen zu schaffen. Niemand hat Gott gezwungen, Menschen zu machen. Es ist Gottes freie Entscheidung gewesen, den Menschen zu schaffen. Und zwar nicht nur die Menschheit an sich, sondern jeder, der heute Abend hier sitzt, du bist Gottes freie Entscheidung. Was ich damit sagen will, Gott hätte dich auch vollkommen anders machen können. Ne? Oft haben wir so Gedanken, ich bin zu doof, ich bin zu so und so, ich kann hier nicht, ich kann da nicht. Und ich sage dir heute, Gott hat dich so gemacht, wie er wollte. Er hat dir das Geschlecht gegeben und er hat dich so gemacht und du bist genau gut, wie du bist. So. Gott hätte die Wahl gehabt, dich anders zu machen und er hat dich so gemacht, wie du bist. Gott schafft nicht nur den Menschen, er schafft auch den Lebensraum. Und auch den Lebensraum gestaltet Gott vielseitig und wunderschön. Er gestaltet ihn so, dass der Mensch sich wirklich wohlfühlen kann. Adam und Eva waren nackt. Das deutet an, im Paradies war es relativ warm, glaube ich, relativ schön. Ich weiß nicht, ob du mal in einem asiatischen Land warst oder in Südamerika oder Afrika oder so, wo es richtig warm ist. War mal jemand in solchen Ländern? Nicht? Also ich war mal in Asien und ich fand's toll und man hätte tatsächlich Tag und Nacht nackt rumlaufen können. Ich fand das total klasse, dieses einfach, man braucht nichts, man braucht keine dicken Schuhe, keine Winterjacke, so einfach voll angenehm. Warum schafft Gott den Menschen? Gott schafft den Menschen, um ihn zu segnen, wie wir durch den Lebensraum sehen, um ihn zu beschenken und um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott schafft den Menschen. Und das Erste, was Gott tut, ist, er fängt an, mit den Menschen zu reden. Er fängt an, Beziehung zu leben. Er sagt, Adam, Eva, ihr könnt teilhaben an der Schöpfung. Benennt die Tiere. Macht euch die Schöpfung untertan. Macht was Gutes draus. Ich habe das große Bild gemalt und ihr könnt die Feinheiten ausmalen. Ihr könnt die kleinen, feinen Skizzen malen in dem großen Bild, was ich vorgemalt habe. Gott schafft den Menschen zur Beziehung mit dem Menschen. Dann ist es so, dass der Mensch sich Gott entzieht. Und Gott interessanterweise entzieht sich nicht dem Menschen und sagt, okay, du willst nicht, dann kannst du mich mal, dann mach dein eigenes Ding, sondern Gott geht dem Menschen hinterher. Die erste Reaktion Gottes auf den Sündenfall ist, dass er sagt, Adam, wo bist du? Er ruft den Menschen hinterher. Ich finde das total fantastisch, ja? Weil oft ist doch unsere Reaktion, wenn wir Mist bauen, wir verstecken uns vor Gott und denken, oh, ab ins Versteck, so. Und du kannst gewiss sein, Gott ruft dir hinterher. Eva, Wo bist du? Adam, wo bist du? Die Menschheit entzieht sich Gott. Und wir sehen dann im Weiteren, wie Gott einem Menschen begegnet, nämlich Abraham. Gott begegnet Abraham. Und was ist der Auftrag, den er Abraham gibt? Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Gottes Segen für diesen einen Abraham beinhaltet, die gesamte Menschheit soll gesegnet werden. Und Segen ist, Gott ist Segen. Die Gegenwart Gottes, Beziehung mit Gott, das ist der Ort des Segens. Und Gott segnet Abraham und sagt ihm, die Menschheit soll durch dich mit mir wieder vereinigt werden. Wir sehen einige hundert Jahre später, dass Jesus kommt. Jesus, ein weiterer Baustein in der Kette Gottes, den Menschen zu sich zurückzuziehen, der wichtigste Baustein. Jesus kommt und er wird gesendet als Sohn Gottes. Und was sagt er den Menschen? Ihr seid meine Geschwister. Und das heißt, wenn ich als Sohn Gottes komme und ihr meine Geschwister seid, seid ihr Söhne und Töchter Gottes. Jesus kommt als Immanuel. In Matthäus 1, Vers 23 lesen wir, dass Jesus Immanuel genannt wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott versucht nicht mehr nur den Menschen zu sich zu ziehen, sondern er sagt, ich komme und bin mit euch. Ich lebe mit euch. Gott streckt sich nach dem Menschen aus. Gott schafft den Menschen, er ruft ihn, er geht ihm hinterher, er beauftragt Menschen, Menschen zu Gott zurückzurufen und er kommt in Jesus selber als Mensch zu den Menschen, um sich ihnen zu offenbaren. In Jesus erleben wir Gott in vollkommener Aktion. Der Hebräerbrief im Kapitel 1 verrät uns, dass Jesus das vollkommene Abbild Gottes ist. Das heißt, wie Jesus gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, das ist Gott. Ich finde das fantastisch, weil manches in der Bibel verstehe ich nicht. Manches, was Paulus schreibt, erscheint mir rätselhaft. Oder manches im Alten Testament, das ist so, denke ich so, ja, wie ist das gemeint so? In Jesus sehe ich Gott in Vollkommenheit und Jesus verstehe ich. Das Allermeiste, was Jesus macht, verstehe ich und ich lieb's. Ich bin's tierisch. Jesus ist unser Modell, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist. Jesus lebt multiplikatorisch. Ja? Er nimmt sich das Allererste, was er macht, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, sagt er, ich brauche Jünger. Ich brauche Leute, denen ich beibringe, was Gott mir beibringt. Ich möchte eine Multiplikation, ich möchte in die Breite gehen. Und wir erinnern uns, was Gott zu Abraham gesagt hat, alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Und Jesus nimmt diesen Auftrag auf und sagt, ich muss es vervielfältigen. Es reicht nicht, wenn ich einfach nur Gott kenne und mit ihm lebe. Alle, es soll sich multiplizieren. Und er nimmt sich Jünger und lehrt sie, zu befolgen und zu leben, was er vom Vater empfängt. Jesus selber sagt über sich in Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus spricht über seinen eigenen Weg, der vor sich liegt. Jesus sieht sich als Weizenkorn. Und ihr wisst, wenn ihr eine Weizenpflanze kennt, ein Korn, also einer Weizenpflanze sind hunderte von Körnern, ja? Das heißt, ein Weizenkorn hat die multiplikatorische Fähigkeit, hunderte von Körnern, oder vielleicht sind es auch nur 100 oder 60, ich bin kein Biologe, aber da sind eine ganze Menge Körner dran. Weiß jemand, wie viele an einem Weizen sind? Gut, dann sagen wir mal hunderte. Und ein Weizenkorn hat die Möglichkeit, 100 Weizenkörner hervorzubringen. Und wenn 100 Weizenkörner wieder 100 Weizenkörner hervorbringen, hat man schon viele. Genau. Und so geht es weiter. Das ist der Gedanke, mit dem Jesus kommt. Ich lebe hier etwas vor und ich lege mein Leben nieder. Ich lebe nicht für mich, wie es für mich toll wäre, sondern ich lebe in einer Art und Weise, die für mich den Tod bedeutet. Ich lege mein Leben wirklich nieder. Das heißt, ich diene euch. Jesus sagt später zu seinen Jüngern, als sie streiten, wer der Tollste ist, sagt er, wer unter euch Herrscher sein will, muss der Diener aller sein. Und er sagt damit, welches Leiterschaftsmodell ihm vorschwebt. Und er sagt, ich bin gekommen, um für euch zu sterben. Das ist mein Weg mit euch. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Was passiert nach der Auferstehung Jesu? Die Jünger sind zusammen, sitzen zusammen und sagen, was machen wir denn jetzt? Ja? Wir wissen nämlich nicht so richtig, was wir tun sollen. So, Jesus hat da einige Anweisungen gegeben, aber wir wissen gar nicht mehr, ob wir überhaupt noch glauben können, was los ist. So, und wir lesen, dass zu Pfingsten der Heilige Geist kommt. Apostelgeschichte 1,8. Da sagt Jesus, verheißt ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, er wird auf euch kommen, ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, bla bla bla, ja, Samarien, bis an die Enden der Erde. Wir haben hier wieder diesen Auftrag, den Abraham bekommen hat. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das bedeutet, ihr sollt Menschen von mir erzählen. Es soll rausgehen, die Botschaft soll rausgehen. Die Urgemeinde, der Heilige Geist fällt auf die Urgemeinde und es passiert unglaubliche Bekehrungswellen. Ja, es bekehren sich Tausende. So, mal eben so. Leute sagen, wow, es passieren Zeichen und Wunder und es passiert ein großes Zeugnis. Und man kann sagen, die Apostel und die Urgemeinde, sie fangen an, die Dinge zu tun, die Jesus von ihnen wollte. Aber was sie nicht tun, ist, sie gehen nicht. Sie bleiben in Jerusalem. Jesus hatte aber gesagt, ihr sollt in Jerusalem anfangen, dann nach Judäa, dann nach Samarien, dann bis an die Enden der Erde. Also das wäre vielleicht ungefähr so, ihr fangt hier in Gaia an, dann geht ihr nach Sachsen, dann Deutschland und dann die ganze Welt. Ja, das wäre so der Auftrag hier für euch gewesen. Ja. Wir sehen, wenn wir den Anfang der Apostelgeschichte lesen, die Jünger erleben Zeichen und Wunder, es ist Wahnsinn, Tausende bekehren sich, die Gemeinde wächst dramatisch, aber sie gehen nicht. Was passiert als nächstes? Apostelgeschichte 8,1. Es erhob sich eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa, Samarien, außer den Aposteln. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen dem Tod von Stephanus ereignet hatte, gingen bis nach Phönizien, an die Enden der Erde, und bis nach Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort. Was passiert hier? Gott zerstreut die Gemeinde. Eine Verfolgung bricht aus. Das ist ja bitter. Eine ganz beknackte Sache, weil da ist doch gerade Erweckung. Da bekehren sich Tausende. Da passieren Zeichen und Wunder. Das sollte man zusammenhalten. Ja? Also da sollte man, warum baut man nicht ein Riesengebäude? Und wenn es nicht groß genug ist, baut man noch ein größeres. Und dann nimmt man ein Stadion, dann nimmt man zwei Stadien. Und dann macht man 5 Gottesdienste. Und dann macht man jeden Tag Gottesdienst, weil es sind so viele Leute. Und Gott sagt, die Vision ist eine andere. Die Vision ist, tut und geht. Und es bricht eine Verfolgung über die Gemeinde aus. Und was viele Theologen sagen, wenn ihr Kommentare zu diesem Vers liest, ist, dass sie sagen, dies war ein Gericht Gottes an der Gemeinde, weil sie nicht gehorsam waren. Und Gott lässt eine Verfolgung zu. Schmerzhaft für Stephanus, er wird gesteinigt, ja, er nimmt die Abkürzung und die anderen werden zerstreut. Und ich meine, verstehst du, das Tolle ist, sie werden zerstreut, aber es steht nicht, und sie wurden zerstreut, und sie weinten und bemitleideten sich selber und versteckten sich in Höhlen und waren verängstigt bis zum Rest ihres Todes. Nein, sie wurden zerstreut und Sie verkündigten das Wort Gottes bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia, bis an die Enden der Erde. Und der Wille Gottes geschah. Heißt, ich glaube, Gott ist der große Zerstreuer. Ich glaube, Gottes Ziel ist es, in dieser Welt seine verlorenen Kinder zu sammeln und seine gefundenen Kinder zu zerstreuen. Verstehst du, die Botschaft Gottes geht nur dahin, wo du hingehst. Wenn du nicht gehst, dann geht die Botschaft Gottes nicht. Wenn du schweigst, gibt es keine Botschaft. Wenn alle Christen in Sachsen heute einen Pakt machen würden und sagen würden, wir reden nie wieder über Gott, dann würde in Sachsen niemand mehr über Gott reden. Es ist so einfach. Wo ich hingehe, geht die Botschaft. Wo ich nicht hingehe, geht die Botschaft nicht hin. Wenn alle Christen weltweit sagen würden, ja, wir, sagen wir mal, wir ziehen alle Christen aus Berlin ab, so. Und wir werden nie wieder wird ein Christ diese Stadt betreten. Das Zeugnis Gottes würde aussterben innerhalb einer Generation. Verstehst du? Die Botschaft lebt, weil du und ich leben. Ich glaube, wir erweisen Gott einen schlechten Dienst, wenn wir sagen, wir wollen Menschen in die Gemeinde holen. Und ich habe lange Jahre das auch gepredigt und auch gemacht und geglaubt. Aber ich glaube, das Ziel ist nicht, Menschen in die Gemeinde zu holen, sondern das Ziel ist, Gemeinde zu den Menschen zu bringen. Und das ist ein Riesenunterschied. Versteht ihr, was ich meine? Jeder von euch, der hier sitzt, verfügt im Grunde über Gemeinderäume. Jeder, der ein Dach über dem Kopf hat von euch, der ein Zimmer hat, hat einen Gemeinderaum. Hat einen Raum, wo Gemeinde stattfinden kann. Die Gemeinde hier in Geier und Umgebung ist nicht dieses Gebäude hier, sondern du bist die Gemeinde. Und wo du gehst, da passiert das Wort Gottes, da passiert Gott. Und das ist die Herausforderung an uns heute. Verstehst du, wir sind so bequem. Wir wollen keine Verantwortung übernehmen, uns geht's gut. Wir wollen doch entspannt sein, wir wollen uns nicht übertreiben, wollen wir? Wir sind doch nicht fanatisch. Ich gehe doch in Gottesdienst, ich zahle doch auch meinen Zehnten. Ich höre auch ab und zu eine Predigt. Ich habe eine Bibel, ich habe sogar zwei. Ja, meine Arbeitskollegen wissen schon, dass ich in die Gemeinde gehe. Ist das, worauf es ankommt? Oder schießen wir am Ziel vorbei und merken es nicht mal? Ich glaube, Gottes Ziel, wenn du ihn kennengelernt hast, ist, dass du gehst. Das war sein Ziel mit Abraham, das war sein Ziel mit Jesus, mit den Aposteln, mit der Urgemeinde. Er will dich zerstreuen. Bis an die Enden der Erde, wo auch immer das ist. Und ich glaube, da findet Leben statt. Leute, oft ist unser Leben mit Gott so langweilig und wir denken, oh, das ist so langweilig. Weil wir einfach nicht wir gehen kein Risiko ein. Wir trauen uns nicht. Wir lehnen uns nicht aus dem Fenster. Wir bleiben auf der sicheren Seite. Wir wollen unseren Status bewahren. Wir wollen Beziehungen schützen. Wir wollen ganz entspannt sein. Aber ich glaube, Gottes Ruf an uns ist, geh. Leg dein Leben nieder für deine Umgebung. Wenn ich das so sage, gucke ich in eure besorgten Gesichter und ich höre vier Bedenken. Und ich möchte auf diese Bedenken kurz eingehen, weil ich verstehe, dass das vielleicht eine Botschaft ist, die man sich so nicht gewünscht hätte an einem entspannten Freitagabend. Haben wir heute Freitag? Samstag. Ja, egal. Es ist ein Tag. Genau. Ich höre vier Bedenken und ich möchte auf diese Bedenken gerne eingehen, nachdem ich einen Schluck von dieser Clubmate getrunken habe. Diese Clubmate hat übrigens bei der Entstehung der Jesus Freaks einen wichtigen... Die kommt von hier, ne? Aus der Gegend? Mönchsteinbach. Ist das hier? Okay. Das hat, also als wir die Jesus Freaks gegründet haben, haben wir das ständig getrunken, um wach zu bleiben beim Beten und so. Viele haben aufgehört, Drogen zu nehmen zu der Zeit. Und das war so das, was dem am nächsten kam. Genau. Es ist die Wahrheit, ich war dabei. Genau. Ja. So. Was sind vier Bedenken, wenn ich sage, Gott ist ein Zerstreuer? Ich glaube, das erste Bedenken, was ich höre, ist, ich habe nichts zu geben. Ich habe doch nichts zu geben. Was soll ich denn geben? Gott will mich zerstreuen? Was? Mich? Ich habe doch nichts zu geben. Weißt du, wer ich bin? Ich bin eine Loserin. Ich hatte noch nie Freunde. Ich sehe blöd aus. Ich bin nämlich blöd. Ich bin blöd. Gott meint nicht mich. Weißt du, wenn das stimmt, dass du nichts zu geben hast, dann hast du nichts von Gott empfangen. Und das wäre in der Tat tragisch, wenn du Gott kennst und noch nichts von ihm empfangen hast. Ich glaube, jeder, der ihn kennt, hat zumindest, wenn er es will, den Geist Gottes empfangen. Und da hast du allzumal den Geist Gottes zu geben. Und das ist ein guter Anfang, oder? Gott wünscht sich von uns, dass wir weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Weißt du, du musst nichts geben, was du nicht vorher empfangen hast. Gott ist ja kein Trottel, ja? Also verstehst du, wenn du überhaupt keine Ahnung bei einem Thema hast und keine Offenbarung, dann sagt doch Gott nicht zu dir, ja, gib das bitte weiter. Ja? Verstehst du? Sondern Gott gibt uns etwas mit dem Ziel, dass wir es weitergeben. Gott wünscht sich, dass wir weitergeben, was wir empfangen haben. Was hast du empfangen? Vielleicht hat Gott deine Würde wiederhergestellt. Vielleicht, bevor du ihn gekannt hast, wurdest du miese behandelt in deiner Familie von Freunden. Du hast Missbrauch erlebt. Und step by step stellst du fest, Gott stellt meine Würde wieder her als Mensch. Ich stehe wieder aufrecht. Ich kann Menschen wieder in die Augen gucken. Du hast was Gewaltiges weiterzugeben. Du kannst Menschen ihre Würde zurückgeben. Vielleicht hat Gott dich befreit aus Depressionen. Vielleicht warst du jemand, der einfach traurig in der Ecke gesessen hat früher und nicht raus wollte und Vorhänge zugezogen hat. Also so jemand war ich. Und schwuppdiwupp, schau her, ich kann Leuten Hoffnung geben, die in Depressionen sind. Vielleicht hast du körperliche Heilung erlebt. Vielleicht hat Gott dich geheilt an Punkten in deinem Leben. Du kannst für Menschen beten, dass auch sie gesund werden. Und. Jeder von uns hat irgendwas zu geben. Jeder, der empfangen hat, hat etwas zu geben. Und jeder, der Christus kennt, hat irgendwas empfangen. Jeder von uns hat auch etwas anderes zu geben. Und das ist das Schöne. Und wenn ich merke, da hat jemand eine Not, wo ich nichts habe, dann suche ich jemand anders, der was geben kann. Ja? Du musst nicht jedem Menschen geben, was er braucht, sondern du kannst weitergeben, was du empfangen hast. Genau. Das ist die erste Lüge, das erste Bedenken, die ich so höre. Das zweite, was ich höre, ist so die Aussage, ich bin nicht gut genug. Ich kann das noch nicht. Noch nicht. Ich arbeite, aber Gott will mich zerstreuen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht, weißt du, ich kenne Gott erst seit 4,5 Jahren. Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, ganz ehrlich, du wirst nie gut genug sein, dass Gott dich gebrauchen kann. Du wirst nie so weit sein. Ich meine, weißt du, was Gott für einen Anspruch hat? Er ist Gott. Alles unter perfekt zählt nicht. Niemand von uns ist gut genug. Und wenn du gut genug wärst, könnte Gott dich nicht mehr gebrauchen. Verstehst du? Dann wärst du Gott. Wenn du gut genug für Gott wärst, dann wärst du Gott. Gott hat nur schwache Mitarbeiter. Er hat nur Versager als Mitarbeiter. Er hat nur Leute, die es nicht schaffen. Guck dir mal die Jünger an, die 12. Ja? Völlig kranke Typen. Ich meine hier, Jakobus und Johannes oder so wollen Massenmord begehen, als dieses eine Dorf Jesus nicht aufnimmt. So sagen sie, sollen wir Feuer vom Himmel schicken, dass das ganze Dorf verzehrt wird? Yeah! Massenmord im Namen von Jesus. Und Jesus so, oh, komm bitte, lass uns weitergehen. Das ist unangenehm. Ja? Alle laufen weg. Alle wenden sich von ihm ab am Kreuz. Petrus verleugnet ihn öffentlich. Totale Loser. Ja, Petrus redet einmal unter dem direkten Einfluss des Teufels, wo er sagt, Jesus, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus muss sagen, ey, Satan, verpiss dich. Aber er spricht zu Petrus, verstehst du? Petrus hat dämonisch geredet, dämonisch beeinflusst. Solche Leute waren das. Und das sind die Grundpfeiler des Christentums. Solche Loser. Toll. Jeder von uns kann. Jeder von uns ist gut genug. Das Problem ist, wenn du innerlich sagst, ich bin nicht gut genug, dann lebst du in Rebellion gegen Gott. Und es ist Zeit, Buße zu tun. Weil Gott sagt, du bist gut genug. Ich habe dich erwählt. Wenn Gott sagt, ich traue es dir zu und du sagst, nee, denn du lebst in Rebellion. Du musst Buße tun. Beim besten Willen. Du lebst gegen Gott. Ich höre das so oft. Ja, so oft sagen mir Leute, ja, Christian, du bist ja, aber ich kleine Wurst, ich schaff's nicht. Du lebst in Rebellion, du musst umkehren. Alles kann ich durch den, der mich mächtig macht. Und wenn Gott dir morgen sagt, mach dieses und jenes, dann kannst du es. Weil er mit dir ist. Gott, Immanuel, Gott ist mit dir. Er ist mächtig, du bist schwach, völlig okay. Aber du musst gehen. Wenn du nicht gehst, geht Gott nicht. Gott hat sich an dich gebunden. Die dritte Lüge und das dritte Bedenken, was ich höre, ist, weißt du, ich kann nur geben, was bei mir selber funktioniert. Und ich glaube auch, das ist Quatsch. Du kannst geben, was bei Gott funktioniert. Es geht nicht darum, dass etwas bei dir funktioniert. Und weißt du, ich habe oft erlebt, dass ich selber krank war und für Kranke gebetet habe und die sind gesund geworden. Ich war selber krank. Ich finde das affig, ich finde das schlimm und ich ärgere mich über sowas und denke, Gott, das ist unfair, du bist ein unfairer Gott. Aber auf der anderen Seite, ich meine, für die Person, die geheilt wurde, ist ja super. Ja? Verstehst du, oft sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ich brauche Weisheit, ich weiß nicht weiter. Und ich war selber in einer tiefen Krise, wo ich dachte, ich weiß gerade auch nicht weiter. Super. Und dann beten wir zusammen und ich sage 2, 3 Worte und die sagen, ja, genau das ist es, den Weg muss ich gehen. Und ich denke, ey, und ich? Ja, wer hat Weisheit für mich? Und so bin ich ein weiser Narr und ein kranker Heiler manchmal. So ist das Leben mit Jesus. Was Gott möchte, dass du gibst, das muss nicht bei dir erst funktionieren, es muss bei ihm funktionieren. Natürlich ist es so, verstehst du, wir sollen ehrlich sein. Wir sollen nicht mit Maske leben und sagen, ja, yeah, ich kann alles. Wenn wir uns völlig scheiße fühlen, gerade sagen, so, ich bin voll stark, ja, yeah, ich habe voll Weisheit für dich und so. Wir sollen total ehrlich sein, aber ehrlich sein heißt auch, Gott wirklich alles zutrauen. Und wirklich auf ihn schauen. Es gibt ein Wort aus Jesaja, was bei der Gründung der Jesus Freaks uns wahnsinnig begleitet hat. Ich lese es mal vor. Und ich habe die Bibelstelle gerade nicht, komischerweise, aber es ist ein Wort aus Jesaja und ihr kennt es vielleicht auch. Ist das nicht ein Fasten, wie ich es liebe? Dass ihr ungerechte Fesseln öffnet, dass ihr die Knoten des Jochs löset, dass ihr die Bedrängten freilasset und jegliches Joch wegreißt, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme verfolgt in dein Haus führst und dass du einen Nackten siehst und ihn bekleidest und dich deinem Fleisch nicht entziehst. Als dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasch voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Als wir die Jesus Freaks gegründet haben 1990, war es ein Haufen von kaputten Zombies. Drogenabhängige, kranke Leute, Punks, durchgeknallte, schwer depressive. Das war die Gruppe. Und wir haben jeden Tag damals haben wir gesagt, so, warum wir? Warum wir gründen hier eine Gemeinde? Das ist total, wir sind total kaputt. Ja? Hier geht gar nichts irgendwie. Wir sind krank und kaputt. Und diese Bibelstelle hat uns so berührt, weil Gott uns verheißt, wenn du dich bemühst um dem, dem es schlecht geht, wird deine eigene Heilung rasch voranschreiten. Und ich glaube, darum geht es. Wir sind nicht berufen, unsere eigenen Wunden zu lecken, sondern zu schauen, was unsere Umgebung braucht, zu gehen und zu geben, was wir jeweils haben. Und unsere Heilung schreitet voran. Ich meine, ich war schwer depressiv damals. Ja, ich war echt schwer depressiv. Furchtbar. So. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich will Leute segnen, ich will für Leute beten, ich will mich Leuten hingeben. Habe das gemacht und gemacht und gemacht. Und Gott hat mich geheilt. Über Jahre ging das. Verstehst du? Aber dieses sich Verschenken ist zurückgekommen. Das letzte Bedenken, die letzte Lüge, die ich höre, ist: Christian, gute Rede, aber kennst du meinen Alltag? Wann soll ich das denn alles machen? Und die Antwort auf diese Frage ist denkbar einfach. Immer! Immer! Wo Jesus uns in die Nachfolge ruft, als er zu Petrus sagt, du sollst ein Menschenfischer sein, was hat er denn da gemeint? Hat er gesagt, ja, nach Feierabend, du sollst ein Menschenfischer sein. Oder am Wochenende sollst du ein Menschenfischer sein. Jesus ruft Petrus in einen Lebensstil. Verstehst du? Unser Leben mit Jesus ist kein Straßeneinsatz, sondern ein Lebensstil. Entweder du folgst ihm nach oder du tust es nicht. Immer. Wann will Gott mich zerstreuen? Immer. Immer. Auch auf der Arbeit. Auch auf der Arbeit. Auch im Bus. Auch im Bus. Gott will dich und mich zerstreuen. Immer und überall. Und das hat Kosten. Ja, so sieht es aus. Es hat Kosten. Verstehst du? Unterm Strich verstehe ich das Wort Gottes so, ich habe meinen Willen, mein Leben abgegeben bei Christus. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was ich will. Es geht nicht mehr um meine Zukunft, dass die toll wird. Es geht um die Zukunft Gottes. Es geht nicht darum, dass ich gut dastehe und alle mich mögen. Es geht darum, dass alle Gott mögen. Das ist der Preis. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dann sind wir in der falschen Gang. Dann werden wir nie in die Fülle dessen kommen, was Gott für uns in diesem Leben vorgesehen hat. Ich will dich herausfordern heute. Überleg dir doch, ob du sagst, Jesus, mach mich zu einem Samenkorn. Mach mich zu einem Weizenkorn. Und wenn du das betest und wenn du das ernst meinst, dann bedeutet das deinen Tod. Dann bedeutet das, dass deine Interessen nicht mehr die wichtigsten sind. Dann bedeutet das, dass deine Hobbys nicht mehr im Vordergrund stehen. Dann bedeutet das, dass deine Karriere nicht mehr entscheidet, sondern dass du dein Leben niederlegst, damit Multiplikation geschieht. Damit der Auftrag, der durch Abraham gekommen ist, der durch Jesus bestätigt wurde, durch die Apostel, dass er auch durch dich geschehen kann. Lass uns doch kurz gemeinsam aufstehen. Lass uns einen Augenblick einfach noch nehmen, auf den Geist Gottes warten. Heiliger Geist, bitte komm. Komm und bau das Zelt deiner Gegenwart an diesem Ort. Ich sage, komm, Geist Gottes. Immanuel. Und ich bitte dich, dass du dein Wort aktivierst, Herr, was du eben gesprochen hast, Herr, was von dir war, dass du es jetzt aktivierst und dass es anfängt, Gott, unser Herzen zu treffen. Triff unsere Herzen mit deinem Wort, Gott. Gib den Worten Leben. Dring ein in unser Herz, Wort Gottes. Komm, Geist Gottes. Überleg doch in deinem Herzen, ob du sagst, ich entscheide mich heute neu, ein Weizenkorn zu sein. Gott mein ganzes Leben zu geben. Alles, was mir gehört, meinen ganzen Besitz, alle meine Hobbys, meine Träume. Und wenn du das möchtest, dann stell dir doch vor, Jesus steht jetzt vor dir. Und in Anbetung, streck einfach deine Hände aus und übergib ihm dein Leben neu. Und sag, Jesus, mach mich zu einem Weizenkorn, dass dein Traum geschieht. Kannst du einfach leise machen. Vor einigen von euch liegt ein riesiges Abenteuer, ein echtes Abenteuer, Leben mit Jesus. Und du denkst, ja, ich bin doch Christin, ich bin Christ, aber ich sag dir, du hast noch nicht mal die Spitze des Eisberges erforscht. Gott hat so viel mehr für dich. Aber er fordert, dass du alles gibst, dass du alles aufgibst und ihm nachfolgst. Und er zieht dich in diesen Schritt hinein. Komm, Geist Gottes. Danke für dein Feuer, Gott. Danke, dass du alles bist, Gott. Ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit zunimmt, Gott. Ich bitte dich, dass dein begleitendes Feuer, Gott, in alle Hände fällt, Gott, die sich jetzt ausstrecken. Dass du diese Hände erfüllst, Gott. Dass du uns führst im Alltag. Und dass, wenn du nächstes Mal zu uns sagst, geh, dass wir treu sind und gehen. Und dass diese Welt erfährt, dass es dich gibt. Dass diese Welt erfährt, dass sie gelebt ist, über alle Maßen. Und dass wir Zeugen sein dürfen, einer Ernte in unserem Umfeld. Einige von uns spüren wie einen Druck auf den Augen. Ich denke, dass Gott dir die neue Sicht gibt. Er sagt, ich öffne deine Augen neu. Ich öffne deine Augen neu, mich zu sehen, meine Werke zu sehen. Du sollst Zeugen sein meiner Werke. Du wirst meine Wunder sehen. Einige spüren wie ein Kratzen im Hals. Gott, löst deine Zunge. Du hast gesagt, ich habe Angst zu sprechen. Ich weiß, mir fehlen die Worte. Und Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich spreche durch dich. Fürchte dich nicht. Ich spreche durch dich. Einige spüren wie eine Hitze am Kopf. Und es ist so, wie wenn dir jemand eine warme Krone aufsetzt. Und Gott sagt, ich gebe dir Königswürde. Du wirst erkannt als Prinzessin in meinem Königreich. Und dein Wort wird gehört in dieser Welt und in der geistlichen Welt. Ich gebe dir Autorität, aufzubauen und abzureißen. Dein Gebet wird gehört. Einige spüren wie eine Erleichterung im Rückenbereich, ist so wie wenn eine Last von dir geht. Heb dich ab. Das ist wie Gott sagt, mein Joch ist leicht. Ich nehme religiöse Erwartungen von dir. Du musst nicht leiden für mich, es muss nicht schwer sein. Ich nehme es von dir. Ich erlöse dich von religiösen Erwartungen. Ja. Danke für die Freiheit, Gott, die du schenkst. Kopfbereich, Rückenbereich. Ich heb das Joch in Jesu Namen. Ich streife das schwere Joch ab. Geh fort. Wunderbar, Jesus. Vielen Dank. Gedanken des Lichts. Gedanken des Lichts. Einige von uns, ihr denkt, ich kann einfach nicht lieben. Ich kann nicht lieben. Es fällt mir so schwer. Jesus sagt, ich schenke dir die Liebe. Erlaub mir, durch dich zu lieben. Erlaub mir, durch dich zu lieben. Schenk mir dein Herz. Ich liebe durch dich. Wunderbar, Gott. Empfang deine Gegenwart, dein Ja zu uns. Es bedeutet alles, Gott. Danke, danke, danke. Danke, Jesus.